Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Power & Pace Triathlon Podcasts. Mein Name ist Lea Rosenberg und ich bin eure Teammanagerin. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, euch darauf hinzuweisen, dass ihr ab sofort den DTU-Startpass für die Saison 2025 bei uns bestellen könnt. Wie das geht, erfahrt ihr unter powerandpace.de/startpass. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Power & Pace Triathlon Training. Ein spannendes Thema erwartet euch, wie soll es anders sein, aber einmal ganz kurz zu mir. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power & Pace, zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem ich hier gerade aufnehme. Wir sind in der Vorproduktion, einige von euch kennen das schon. Und ich habe einen besonderen Gast, den ich zur Abwechslung auch schon viele Jahre persönlich kenne, und zwar um uns heute mit dem Thema Skilanglauf als Alternativsportart im Winter zum Triathlon zu unterhalten, habe ich den lieben Philipp Sedran zu Gast. Morgen Philipp, schön, dass du da bist.
Hallihallo, danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, dass wir uns heute über dieses Thema unterhalten können. Ich überlege, also wir kennen uns aus dem Sportstudium, das darf ich an der Stelle verraten. Wie wir uns kennengelernt haben und dass du am Anfang mit dem Skisport noch gar nicht so viel zu tun hattest, ist es umso cooler, dass es jetzt so klappt. Einmal kurz zu dir, wo du mittlerweile so stehst. Also ich habe es schon verraten, wir haben zusammen Sport studiert, beziehungsweise man muss unterscheiden, du hast Sportwissenschaften studiert und ich Sportmanagement, und es gab da mal Überschneidungen, unter anderem im Skisport. Und bist dann letztendlich eben auch über unser Skilager zum Skilanglauf gekommen. Mittlerweile in Ruhpolding stationiert, in Anführungszeichen, also berufstätig und auch wohnhaft. Für alle, die geografisch so gut aufgestellt sind wie ich, das ist so in den Chiemgauer Alpen. Und deine offizielle Jobbezeichnung lautet Stützpunkttrainer Skilanglauf für den Deutschen Skiverband am Bundesstützpunkt Ruhpolding. Man hätte sich kaum was Längeres ausdenken können, ne?
Haben sie gut gemacht, muss man einlassen.
Auf den Punkt. Da bist du mittlerweile seit 5 Jahren, was auch voll abgefahren ist. Davon warst du 2 Jahre in Thüringen, also spezieller in Oberhof, und mittlerweile seit 3 Jahren in Ruhpolding. Und dann habe ich dich mal gefragt, wie so dein Berufsalltag aussieht. Und dann hast du gesagt, ja, du trainierst immer so 16 Athletinnen und Athleten in einer Trainingsgruppe. Also neben dir gibt es dann auch noch einen weiteren Trainer zur Trainingsbetreuung. Das sind alles Profisportlerinnen und Profisportler, was dahingehend bedeutet, die haben ihre Schule auch beendet, sind bei der Behörde oder finanzieren sich, da muss ich gleich mal nachfragen, diesen Profisport als Vollzeit-Profisportler selbst?
Ja, also es gibt natürlich für uns als olympische Sportart dieses gängige Fördersystem über Bundeswehr, Bundespolizei, Landespolizei, Zoll etc. Mhm. Aber natürlich ist das hauptsächlich den Kadersportlern vorenthalten, und die Leute, die halt knapp dran vorbeischrammen, entscheiden sich öfter mal dazu, noch eine Saison dran zu hängen und das Ganze auf Eigenfinanzierung zu machen, je nachdem, wie tatsächlich auch die Erfolgsaussichten aussehen, so einen Kader wieder zu erlaufen und ins Behördensystem einzusteigen. Das heißt, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Langdistanz-Triathleten, die ja nicht auf das olympische Fördersystem oder das Fördersystem vom DOSB zugreifen können, die müssen sich dann halt selber was einfallen lassen, wie sie noch ein Trainingsjahr bekommen, noch ihre Wettkampfeinsätze bekommen, dass sie sich weiter für eine Nationalmannschaft empfehlen können.
Spannend. Wettkampfeinsatz ist ein gutes Stichwort, weil deine Sportler haben schon die große Zielstellung, wahrscheinlich in Absprache oder in Einigung mit euch Trainern, dass es auf internationale Erfolge hinauslaufen soll, wenn man so tagtäglich miteinander arbeitet. Das heißt, ihr seid auf Weltcups und Kontinentalcups unterwegs. Du bist für den U23-Bereich, also ganz viele von uns kennen sich ja auch im Fußball ein bisschen aus, da weiß man, U23 ist teilweise noch Nachwuchs, bei euch ja ziemlich sicher, soweit ich weiß. Beschäftigst dich vor allen Dingen mit der Trainingsplanung und der Durchführung. Und abhängig vom Saisonzeitpunkt habt ihr, das finde ich irre, 10 bis 12 Mal Training pro Woche, und das beinhaltet eben Ausdauer, Technik und Krafttraining. Natürlich, das ist natürlich stark, jetzt auch im Unterschied zum Triathlon, könnt ihr das auf den verschiedenen speziellen Sportanlagen und in der speziellen Umgebung alles ausführen, was man, gut, ich folge dir jetzt privat auf Instagram, ab und zu kriegt man ja so ein paar Einblicke, wie das denn so aussieht, das ist schon ganz abgefahren. Und wichtig, das sage ich jetzt für dich, Du machst kein Biathlon-Training.
Genau.
Man muss also ganz klar unterscheiden zwischen Skilanglauf-Training als Stützpunkttrainer und Biathlon. Und weil wir vorhin, bevor wir auf Record gedrückt haben, auch nochmal kurz gesagt haben, dass eure Saison ja wann anders beginnt und wann anders endet, als es bei uns Triathleten der Fall ist, bedeutet das für dich speziell im Winter, dass du da in die Wettkampfbetreuung involviert bist, genauso wie in die Skipräparation?
Ja, also man sieht schon, dass an dem, sowohl was im Training gefragt ist, jetzt mit Ausdauer, Technik, Krafttraining, als auch dann im Winter Wettkampfbegleitung, Skipräparation, muss man sagen, das bezieht sich hauptsächlich auf nationale Wettkämpfe, also alles, was dort dann tatsächlich international abläuft, dafür gibt's ein eigenes Technikerteam, aber natürlich machen wir nicht nur organisierten Hochleistungssport, sondern wir machen natürlich auch Nachwuchsleistungssport. Das heißt, die nationalen Wettkampfebenen, da sind wir Trainer dann immer noch sehr gefragt, dass wir denen eben auch noch die Ski herrichten. Und es ist ein wahnsinnig breites Spektrum, was man abdecken darf. Also ich mache das sehr, sehr gerne, gerade weil es so unterschiedlich ist und weil man sich in so viele Bereiche reindenken und auch ausprobieren kann, dort Erfahrung sammeln kann. Und ja, gefühlt hört das eben seit 5 Jahren nicht auf, dass man immer wieder was Neues entdeckt. Und deswegen hält es mich auch einfach hier. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal Trainer werde während dem Studium, erst recht nicht im Skilanglauf. aber ja, jetzt ist es seit 5 Jahren tatsächlich so. Und habe dort einen Riesenspaß gefunden und ich sehe auch nicht so schnell ein Ende, wenn ich ehrlich bin.
Also es ist doch dann irgendwie jedes Mal so beeindruckend wie
voll.
Spätestens nach der Schule, wenn man jetzt einen Studiengang gewählt hat, der einen vielleicht nicht zu 100% interessiert, aber immer zu 80% und man immer in verschiedene Bereiche dieses Studiengangs reinschnuppern kann, wie man doch ziemlich schnell seine Berufung finden kann, meistens so ganz unerwartet. Das finde ich richtig cool.
Ja, gerade das Sportstudium gibt einem da auch wenig Richtung, wenn man, also spreche ich jetzt für Sportwissenschaften, was man tatsächlich damit machen kann, weil die Antwort ist so alles, also man
kann sich... Und dann wieder nichts, ne?
Genau, und man muss sich dann halt selber irgendwie dann nochmal, wie nach dem Abi, die Frage stellen, naja, was mache ich jetzt eigentlich damit? Und ja, für mich ist es halt irgendwie dann der Skilanglauf geworden.
Ja, und umso besser, dass sich dann aufgrund dessen unsere beruflichen Wege heute kreuzen können. Wie gesagt, bin ich total dankbar für. Und das Hauptanliegen, warum ich überhaupt überlegt habe, dieses Thema einfach mal in diesen Podcast zu bringen, ist, dass jedes Jahr, und das wird auch dieses Jahr wieder der Fall sein, wahrscheinlich sogar noch bevor die Folge erscheint, werden wir sehen, warten wir ab, dass ihr euch fragt und im Endeffekt auch uns und unseren Coach Björn Gesmann fragt, wie kann ich denn im Winter, vor allen Dingen, wenn ich in einer Skiregion wohne, also wo eben auch Loipen vorhanden sind, die ich abfahren kann, oder wenn ich im Winter nachher Anfang des neuen Jahres 1 bis 2 Wochen im Skiurlaub bin mit meiner Familie, wie kann ich denn mein Triathlon-Training dort weitermachen, beziehungsweise inwiefern habe ich die Möglichkeit, Skilanglauf als Winteralternative zu nutzen fürs Triathlon-Training? So, Philipp, da bist du heute unser Mann. Wir werden da detaillierter drauf eingehen. Die allererste Frage, die ist ziemlich umfangreich, stellt sich mir natürlich jetzt, um eine Basis auch zu bilden, um nachher zu erklären, warum das Sinn ergibt, Skilanglauf zu nutzen als Alternativsport. Inwiefern gibt es Unterschiede zwischen den Sportarten Skilanglauf und Triathlon und inwiefern gibt es aber auch Gemeinsamkeiten, vor allen Dingen hinsichtlich unterschiedlicher Gesichtspunkte, die die Sportarten so mitbringen?
Ja, also kleine Frage, macht aber unfassbar viel auf. Wir im Sportstudium haben es so ganz klassisch aufgegleist, halt immer, was muss denn überhaupt geleistet werden? Also wie sehen die Wettkampfformate aus und anhand dessen sollte man dann am Ende auch das Training halt irgendwie gestalten, dass das, was man dann letztendlich im Wettkampf abfragt, halt auch irgendwie vorbereitet wird. Da stellt sich dann natürlich beim Triathlon noch die Besonderheit, dass es sehr viele verschiedene Distanzen gibt, die sich in ihrer Länge sehr, sehr stark unterscheiden. Und dann würde ich euch ganz gerne noch so abholen, was wir eben im Skilanglauf für Distanzen haben und was unser Wettkampfspektrum ist. Und ich glaube, anhand dessen lässt sich dann recht schnell erklären oder erkennen, wo liegen die Unterschiede und wo sind wir denn eigentlich doch näher beieinander, als man vielleicht denken könnte. Ich bin jetzt in der Hinsicht der Experte für Skilanglauf, das heißt, ich werde euch relativ wenig über, natürlich nichts über Triathlon erzählen, weil da seid ihr die Experten, beziehungsweise bist du die Expertin jetzt face to face. Das heißt, wenn ich da irgendwie einen Schmarrn erzähle, auch gerne sofort einhaken, korrigieren oder rausschneiden. Für uns im olympischen Skilanglauf, also ich beziehe mich jetzt wirklich nur auf den olympischen Skilanglauf, es gibt noch eine Marathonserie und die heißen Ski Classics, wo halt immer 40 bis 90 Kilometer hinter absolviert werden. Das sind so die Langzeitdistanzen, aber für mich als Trainer im olympischen Skilanglauf begrenzt sich das eigentlich auf Sprint-Events. Dann unsere häufigste gelaufene Distanz sind 10 Kilometer. Dann gibt es noch 20, 30 und 50 Kilometer. Wobei die längeren Distanzen in den vergangenen Jahren immer weniger gelaufen werden. Also 50er haben wir nur noch einmal im Jahr, weil das dann schon ja eher für die Langlauf-Nerds und Connoisseure gedacht ist, die sich wirklich intensiv mit der Sportart auseinandersetzen. Ansonsten muss man leider sagen, dass dieses Eventformat jetzt nicht zum Eier, ich sepp mal rein und bin gefesselt von einem 50-Kilometer-Rennen verleitet. Das heißt, da hat sich auch der Wettkampfkalender eher Richtung kurze Distanzen orientiert, weil dort mehr Zweikampfverhalten, mehr Attacken und so weiter und so fort, mehr Renngeschehen einfach ist. Man sieht die Athleten öfter, die Kameras können sie besser einfangen, man muss weniger Kamerapositionen aufstellen und so weiter und so fort. Also deswegen 10 Kilometer unsere häufigste Distanz im Weltcup. Dazu kommen die Sprint-Events. Sprint heißt bei uns 1,3 bis 1,5 Kilometer. Das sind so 3 bis 4 Minuten. Also es ist auch kein echter Sprint, wenn man jetzt an 100-Meter-Sprint mit 9 Sekunden denkt, sondern auch wieder ein Ausdauerformat natürlich. Unsere 10 Kilometer sind je nach Bedingungen und das ist auch ein Rieseneinflussfaktor. 18, 19 bis 25 Minuten Rennen. Das Ganze steigert sich. Der 50er dauert mit längster Distanz dann eben 1 Stunde 45 bis 2 Stunden. Feinste Skisport-Action. Und die Angaben sind aber halt immer nur so ungefähr, weil wir als Natursportart draußen natürlich auch irgendwo den ganzen, den Witterungsbedingungen einfach ausgelegt sind, ausgeliefert sind. So. Genau. Das hat einen riesen Einfluss, ob es Neuschnee hat, ob die Bedingungen, ob es warm ist, ob Kunstschnee oder Naturschnee drunter liegt. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied in den Laufgeschwindigkeiten und demnach auch an die physiologische Beanspruchung während einem Wettkampf. Gelaufen wird in zwei Techniken, die klassische Technik und die Skating-Technik. Da ganz großer Unterschied zum Biathlon, die skaten nämlich nur. Wir haben auf unseren Wettkampfstrecken ständig wechselndes Profil, also so alle 45 bis 60 Sekunden muss man irgendwas anderes machen, das heißt in den Subtechniken umstellen. Jede Lauftechnik hat so 3 bis 4 unterschiedliche Subtechniken. Im Rennen werden dann meistens nur die zwei schnellsten angewandt, natürlich je nach Gelände, je nach Geschwindigkeit. Die Berge sind sehr, sehr steil. Dort werden so die größten Anstrengungen vollbracht. Und wir haben danach dann auch meistens technisch vorne der Abfahrten. Also ist nicht so, dass man sich mal in die Hocke setzen kann und die Anstrengung vom Berg irgendwie kompensieren kann, sondern danach muss man auch irgendwie hellwach sein im Massenstartformat, wenn dann noch irgendwie 30 bis 40 andere LäuferInnen um einen rumfahren, muss man natürlich auch gucken, was machen die so. Aufpassen, dass es nicht zu Stürzen kommt oder Stockbrüchen etc. Natürlich kann man versuchen, durch ein geschicktes Laufen dieses natürliche Profil so ein bisschen rauszunehmen. Das heißt, man nimmt beispielsweise am Berg ein bisschen Anstrengung raus, drückt dafür mehr in den Flachpassagen hin. So gleicht man über eine geschickte Pacing-Strategie diese starken Unterschiede im Gelände einfach aus und kriegt eine gleichmäßigere Belastung hin. Das ist eigentlich einer der größten Unterschiede zum Triathlon, vor allem in der Langdistanz. Also so, dort habt ihr einfach sehr, sehr gleichbleibendes Terrain, wo eine Durchschnittsleistung super entscheidend ist. Und bei uns kommt es dann doch immer wieder zu Leistungsspitzen.
Wenn man von 50 Kilometern ausgeht, also ein wirklich guter Athlet ist für die olympische Distanz über, ich glaube, es sind insgesamt 52 Kilometer, mal bei 2 Stunden, aber muss wirklich krass leistungsstark sein. Und dann hast du ja aber in der Zeit, also Ausdauersport natürlich betrieben, aber in 3 verschiedenen Sportarten, was ja in sich schon genug Abwechslung bringt. Das ist schon ein heftiger Unterschied, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn das Profil vor allen Dingen auch bei euch so abweicht, wenn ich jetzt nur ans Radfahren denke. Klar, du hast auch mal Strecken über 180 Kilometer, bei denen du 1500 Höhenmeter bewältigen musst. Aber dennoch ist es ja eine andere Verteilung der Belastung. Ja.
Ja, also gerade, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, so alle 45 Sekunden irgendwas anderes machen. Also das ist ein ständiges Auf und Nieder. Aber macht es dadurch halt super spannend, weil jeder oder lässt auch ein breites Spektrum an Athleten zu. Also jeder kann halt was anderes. Leute, die am Berg besser sind, haben genauso die Möglichkeit anzugreifen wie Leute, die über in den Flachpassagen in der Lage sind, technisch sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten zu laufen. Oder jemand, der sehr, sehr gut abfährt und eine ideale Linienwahl hat, kann auch wieder Lücken schließen oder kann sich in entscheidenden Passagen sogar nach vorne fahren. Das macht es einfach sehr, sehr spannend und gleichzeitig auch lässt ein breites Spektrum an Athletinnen zu.
Nachvollziehbar. Gut, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Okay. Also von der Technik ist es natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Also Vortrieb wird ja nur über die Stöcke und die Ski generiert. Das heißt, dieses Sportgerät muss man irgendwie im Blick haben. Man hat permanent Ganzkörperaktivität. Also es ist immer ein Zusammenspiel aus Beinarbeit und Armarbeit. Was jetzt im Triathlon vielleicht in der Komplexität am ehesten halt dem Schwimmen nahe kommt. Man hat sehr, sehr viele Freiheitsgrade. Die Bewegungsrichtung ist, sagen wir mal, im Klassischen vorgegeben, dadurch, dass man ja eine Spur hat, die ähnlich wie 2 Bahngleise einfach im Schnee eingelassen sind. Das heißt, da hat man die Bewegungsrichtung vorgegeben, was im Sinne der Laufökonomie und Technik immer ein bisschen hilft. Aber im Skating ist es ja einfach nur eine plane Loipe, die du vor dir hast. Das heißt, jeden Schritt, den du setzt, dem stehen eigentlich alle Bewegungsrichtungen, alle Achsen zur Verfügung. Das heißt, die können sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, können auch dann wieder vom Gelände unterschiedlich ausfallen. Und das macht einen riesengroßen Unterschied in der Bewegungsökonomie, beziehungsweise in den technischen Herausforderungen, die so eine Wettkampfstrecke dann an die Athleten und Athletinnen stellt. Und damit verbringen wir auch sehr, sehr viel Zeit mit Techniktraining, weil es darum geht, natürlich eine hohe physiologische, meistens aerobe Kapazität bei den genannten Wettkampfstrecken zu generieren. Aber wir müssen aus dieser Kapazität auch das Maximale rausholen. Also das ist vielleicht, um es konkret zu machen, einfach eine ganz klare Gemeinsamkeit dieser Sportarten, Triathlon und Skilanglauf. Es sind Ausdauersportarten, da geht es um eine hohe VO2 Max, es geht um hohe Schwellen und es geht darum, sehr, sehr viel aus dieser Kapazität rauszuholen mit einer guten Laufökonomie. Also das sind einfach zentrale Parameter, die Leistung möglich machen. Und das gilt absolut für beide Sportarten, also generell für alle Ausdauersportarten. Man soll so sparsam wie möglich über diese langen Distanzen rüberkommen. Dann, wenn man vielleicht bei dem technischen Aspekt gleich bleibt und nochmal ein bisschen detaillierter in die Bewegung reingeht, dann hat man beispielsweise beim Laufen, Triathlon, hat man die kurzen Impacts, die in der Schrittstruktur je nach Tempo beinhaltet sind. Also da hast du Kontaktzeiten bis 0,2 Sekunden. Also ich hatte mir das mal in der Literatur noch ein bisschen rausgesucht. 15 km/h, 0,18 Sekunden Kontaktzeit. Das wäre bei uns vergleichbar mit zum Beispiel einem Doppelstockschub. Also wir machen das mit dem Oberkörper. Also Kontaktzeit, wir reden da von Kontaktzeit der Stöcke, 0,2 bei sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten der Profis. Bis im Mittel irgendwie 0,25 Sekunden. Das ist unsere vortriebswirksame Zeit, wo wir aus dem Oberkörper Druck auf die Stöcke bringen können und uns mit gegebenem Winkel nach vorne schieben können. Wir haben natürlich auch einen Beinabdruck, der ist aber deutlich länger. Also da sind wir dann eher beim Doppelten, so 0,5 bis 0,6 Sekunden. Das heißt, ja, die Bewegungsstruktur liegt genau irgendwie dazwischen, zwischen den Disziplinen des Triathlons. Die Armzüge im Schwimmen sind deutlich länger als das, was wir in einem Doppelstockschub auf die Stöcke bringen. Und die Beinabdrücke beim Laufen, die Bodenkontaktzeiten sind deutlich kürzer als das, was wir mit einem Beinabdruck im Skating oder im Klassischen machen. Am ehesten kriegt man vielleicht noch den Beinabdruck im Skating, Skilanglauf und eine Kurbelumdrehung vom Rad hin. Also das passt von der Zeit vielleicht noch am allerbesten. Aber auch hier nochmal, weil wir da dann auch später drauf kommen, worauf muss ich denn achten oder was sind denn die Besonderheiten im Skilanglauftraining? Also das bewirkt natürlich einiges in der Planung von Training beziehungsweise auch in der Beanspruchung, die Training auslöst im Skilanglauf. Wenn man sagt, Triathleten sind grundlegend oberkörpertrainierte Athleten, aber diese Impacts, die man sonst eigentlich nur durchs Laufen kennt, kommen durchs Skilanglaufen auf einmal auf den Oberkörper zu und sind halt nicht vergleichbar mit einem Armzug beim Schwimmen. Auch wenn die Bewegungsrichtung eine ähnliche ist, die Muskelbeteiligung ist eine ähnliche, aber der Impact macht halt daraus dann doch irgendwie eine andere Beanspruchung auf die Muskulatur. Und deswegen habe ich mir das nochmal rausgesucht, so als Grundlage dafür, dass Training im Skilanglauf durchaus anders wirken kann, obwohl man die gleiche Muskulatur einsetzt.
Das ist ja unter anderem etwas, was zum Beispiel unser Coach Björn ja auch immer unterstreicht und als großen Vorteil sieht, weil du eben ergänzend zu deinem Triathlon-Training, was du über dreiviertel des Jahres normalerweise machst oder länger, da echt ganz gut zugewinnen kannst, wenn du Skilanglauftraining mit einbauen kannst, was die muskuläre Beanspruchung betrifft. So, ja. Du bist wieder dran.
Ja, ja, vielleicht ganz guter Stichpunkt. Anteil vom Training im Jahr oder Verteilung, Jahresaufbau. Wir haben bei uns, haben wir sehr, sehr lange Vorbereitungsperioden. Liegt natürlich hauptsächlich am Winter, dass wir einfach auf Ski laufen wollen und dazu brauchen wir Schnee. Also warten wir sehr, sehr lange. Wir starten meistens im 1. Mai, also das gilt natürlich absolut für ausschließlich für Profigruppen. Wir starten meistens am 1. Mai mit dem Training. Unsere Vorbereitungsperiode geht dann bis Mitte oder Anfang November, je nach Wetterbedingungen. Und ab Dezember bis März ist unsere Wettkampfperiode. Das heißt, wir haben eine elendig lange Vorbereitungsperiode, wo wir versuchen, so viel wie, also was heißt so viel wie möglich, aber die angesprochenen Leistungsvoraussetzungen so gut es geht auszuprägen, sodass wir die über einen Winter dann nutzen können. Also es ist ein bisschen so Eichhörnchenstrategie. Wir sammeln das ganze Jahr über Nüsse, dass wir im Winter davon leben können. Zwischen den Wettkämpfen ist nahezu kein Platz für Training. Also wir haben dort tatsächlich wöchentlich Rennen. Jetzt, wenn man noch an Weltcup denkt, das geht los in Skandinavien, kommt dann nach Mitteleuropa. Teilweise geht es auch nach Übersee. Letztes Jahr hatten wir eine Amerika-Tour. Das heißt, da ist immer noch ein erheblicher Reiseaufwand mit verbunden, sodass wir eigentlich kaum Zeit haben, zwischendrin nochmal Trainingsphasen einzuschieben, außer man lässt halt Wettkämpfe aus. Was je nach Fokus, Distanz, Sprintfokus der Athleten durchaus sein kann, dass man eine gewisse Einsatzkonzeption hat, sodass sich noch Trainingsphasen ergeben, aber in der Regel nicht. Also dann zieht man den Winter halt wirklich einfach durch und hofft, dass man das Niveau so lange wie möglich aufrechterhalten kann. Als Größenordnung zwischen Mai und November, also in unserer Vorbereitungsperiode, schaffen Weltcup-Athleten in der Regel 90 bis 100 Stunden Training im Monat. In der Wettkampfperiode zwischen den Wettkämpfen sind es dann maximal noch 60 Stunden, inklusive der Wettkampfstunden, also es sinkt deutlich. Und das ist natürlich, also manchmal würde ich mir wünschen, dass man dazwischendrin noch mehr Zeit hat, weil es macht als Trainer natürlich, ist man nicht mehr so handlungsfähig. Also gerade mit der Langfristigkeit von Adaptation im Ausdauersport, ja, wenn es nicht läuft, dann ist das Kind halt irgendwie sprichwörtlich in den Brunnen gefallen und man muss manchmal zugucken, wie es halt von Woche zu Woche nicht besser wird. Natürlich schenkt man das jetzt nicht weg und sagt so, ja, Mai war halt nichts, sondern man gibt natürlich noch, man versucht es irgendwie mit kleinen Anpassungen möglich zu machen, aber alles Große ist eben nicht mehr möglich, außer man lässt Wettkämpfe aus. Und dann muss man sich halt sehr, sehr sicher sein, in welche Richtung man dort arbeitet. Das bietet der Triathlon natürlich schon, dadurch, dass man immer wieder ausgewählte Rennen hat, die man sich über seine Saison plant und man dazwischen immer ausreichend Trainingsphasen hat, in den meisten Fällen. Also natürlich gibt es auch dort Wettkampfblöcke, aber selten halt irgendwie mehr als zwei oder drei am Stück, in Abhängigkeit von der Distanz, hat man nach dem einzelnen Wettkampf schon die Möglichkeit, nochmal in die Analyse zu gehen und zu sagen, naja, okay, was hat denn geklappt, was hat nicht geklappt, wo wollen wir denn in den nächsten 6 Wochen bis zum nächsten Wettkampf beispielsweise hin? So viel Zeit bleibt uns leider nicht.
Ja, gut, man muss natürlich an der Stelle ganz klar unterscheiden, dass du dich mit Profisportlern beschäftigst, Tag ein, Tag aus, ne, und da natürlich die Wettkampfsaisongestaltung doch auch einen ganz anderen Fokus hat als jetzt bei unseren Age-Groupern. Natürlich gibt es auch unter uns Age-Groupern so im besten Sinne arme Irre, die sich jedes Wochenende das vollknallen oder jedes zweite Wochenende und dann nicht unbedingt nur auf der Sprint- oder olympischen Distanz unterwegs sind, sondern sagen, nee, ich habe richtig Bock, ja, in kurzer Zeit mal die längsten Distanzen hintereinander weg zu absolvieren. Hat's ja, soll es alles schon gegeben haben. Aber sonst stimme ich dir zu, dass es da immer noch die Möglichkeit gibt. Und selbst wenn man nicht in die Analyse geht, hat man zumindest die Möglichkeit zu regenerieren, nochmal einen Trainingsblock zu setzen, unmittelbare Wettkampfvorbereitung durchzuführen und dann ins nächste Rennen zu gehen.
Ja.
Das auf absolut jeden Fall. Dann habe ich gerade überlegt, weil ich erst dachte, Mensch, wenn du Mai anfängst mit der Vorbereitung und im November geht erst die Saison los oder im Dezember, also die Wettkampfsaison im Dezember, das ist ja schon eine lange Zeit, aber letztendlich ist es bei uns genauso. Nur, dass der Saisonstart eben wann anders ist und genau sich das alles so ein bisschen shiftet, weil unser Fokus auf den Sommer liegt. Und wir fangen auch normalerweise Oktober, November an und dann sind die ersten Wettkämpfe so Ende Mai für die Leute, die wirklich sehr früh dran sind und alle anderen starten Anfang Mitte Juni. Also verhält sich das ähnlich. Und auch sehr lange dabei, die ganzen Adaptionen hinzubekommen und die Leistungsparameter auszubauen, um dann im Endeffekt ab Ende Mai, Anfang Juni eben auch liefern zu können.
Ja, hast du ungefähr, was heißt, oder eine Größenordnung, wie viele Wettkampfwochen oder was heißt Wettkämpfe die meisten irgendwie so anstreben?
Also einen Überblick habe ich jetzt nicht konkret, aber wenn ich mal nicht direkt von mir ausgehe, sondern so plus minus, dann sind das, also ich glaube 5 Wettkämpfe im Jahr bestimmt.
Okay.
Über die verschiedensten Distanzen. Ich kann mir vorstellen, dass es teilweise zur Richtung Saisonhöhepunkt noch mal ein bisschen anders ist, weil dann geschaut wird, dass man vielleicht ein Vorbereitungsrennen hat, zum Beispiel über die Mitteldistanz, um dann im Sommer eine Langdistanz zu machen.
Ja.
Aber dass dann nach dem Saisonhöhepunkt, je nach Lust und Laune, vielleicht noch 2, 3 weitere Wettkämpfe einfach so eingestreut werden. Aber ich würde sagen, so 5
okay
ist, glaube ich, ein ganz guter Schnitt.
Ja. Also bei uns sind es 38 Wochen mit knapp 30 Wettkämpfen. Je nachdem, ob es halt eine Saison mit Höhepunkt, Olympische Spiele, Weltmeisterschaft ist oder auch mal nicht. Aber das, also die, aus diesem Wochenrhythmus kommen wir dann tatsächlich selten raus.
Ja, ich glaube, wer sich das im Fernsehen anguckt, der kriegt das dann schon mit. Ich glaube, ich hatte das letzten Winter, wo ich auch an dich gedacht habe, weil gefühlt jede Woche war irgendwo anders ein Skilanglauf-Wettkampf, der im Fernsehen übertragen wurde, wo ich dachte, ach so, und dazwischen sind die noch von A nach B gereist. Ist ja abgefahren.
Ja. Ja, genau. So läuft es dann im Winter ab. Wollen wir da noch weiter einsteigen Richtung, wie sieht das Training denn genauer aus jetzt von Profi-Langläufern oder sagst du, es reicht erstmal? Also wir haben verstanden, dass irgendwie mehr Wettkämpfe gemacht werden, dazwischen weniger Zeit ist und wir können uns mehr jetzt auf dieses Trainingsmittelthema, sagen wir mal, und letztendlich was dann in der Trainingsplanung mündet und dem hoffentlich gewinnbringenden Übertrag zwischen Skilanglauf und Triathlon, dass wir uns dem ein bisschen nähern.
Ja, also grundsätzlich bin ich dafür, dass wir langsam in die Richtung gehen, zu gucken, inwiefern ist das sinnvoll, als Triathlet Skilanglauf mit einzubauen. Was ich persönlich spannend finde, und es kann natürlich sein, dass es da draußen viele von euch gibt, die sagen, boah, hätte ich jetzt nicht hören brauchen, aber das nehme ich in Kauf. Wenn du einmal kurz einen Abriss gibst, du hast es gesagt, ihr startet im Mai oder zum 1. Mai in die neue Saison, geht dann in die Vorbereitung, um dann im Winter die Wettkämpfe zu bestreiten. Mich interessiert natürlich bei einem Wintersport, wie man dann die Sommermonate gestaltet, weil du gesagt hast, ihr seid eine Natursportart, ihr seid auf die Natur angewiesen, ihr braucht Schnee, wenn nachher die Wettkämpfe stattfinden, aber die Vorbereitung muss ja zwangsläufig ohne Schnee stattfinden. Was sind so Trainingsmethoden und Trainingseinheiten, die ihr entsprechend im Sommer absolviert?
Genau, sehr gern. Also wir haben natürlich jetzt bei uns, oder speziell für uns im Chiemgau, spielen die Berge natürlich eine große Rolle. Das heißt, wir sind zu Fuß in den Bergen unterwegs, wir machen dort Ausdauereinheiten, wir machen aber genauso Intensitäten am Berg. Tatsächlich ist die Geländewahl oder dieses kopierte, abwechslungsreiche Laufen ist für uns dann tatsächlich interessanter, als jetzt einfach nur 10 Kilometer flach zu laufen. Also der Anteil von flachen Läufen im Vergleich zu ja, profilierten Bergläufen etc. Ist eher gering. Also wenn wir laufen, dann entweder hügelig, zumindest mal, aber auf jeden Fall irgendwie Berge hoch. Dann machen wir das Gleiche auch sehr gerne mit dem Fahrrad. Ist ein reines Ausdauer, also GA-Trainingsmittel für die allermeisten. Also Intervalle fahren wir eher selten bis gar nicht auf dem Rad. Aber ich hatte es ja angesprochen, für Herren und Damen im Seniorenalter irgendwie 90 bis 100 Stunden im Monat, so da müssen die Stunden halt irgendwo herkommen und da bietet sich natürlich das Fahrrad als Trainingsmittel ohne viel Impact, schonend, einfach von der Intensität zu steuern und sowas, bietet sich super an, um Stunden zu sammeln. Dann haben wir unsere spezifischen Skirollerstrecken, die vorher genanntes Profil halt aufweisen. Das heißt, ständiges Hoch und Runter kann man sich vorstellen wie einfach ein bisschen breitere Fahrradwege, die quer in die Landschaft reingelegt wurden. Die teilen wir uns tatsächlich auch mit den Biathleten und so und den Nordisch Kombinierten. Da gibt es dann, ist schon eher Seltenheit irgendwie in Deutschland, dass Stützpunkte so Strecken aufweisen. Das haben wir an unseren großen 4 Stützpunkten mit Ruppolding, Oberstdorf, Oberhof und Oberwiesenthal. Die sind alle auf jeden Fall damit ausgestattet. Das sind unsere Bundesleistungszentren. Aber auch kleine Vereine im Umland der großen Stützpunkte haben so Skirollerstrecken. Ansonsten rollern wir hauptsächlich auf Fahrradwegen oder wenig befahrenen Seitenstraßen. Wenn wir dem doch sehr anstrengenden Profil der Wettkampfstrecken auch mal aus dem Weg gehen wollen und nur lockere Einheiten machen wollen oder länger in einer Technik fahren wollen, dass wir dort gleichmäßiges Terrain brauchen und nicht ständig die Wechsel, weichen wir dann auf andere Streckenabschnitte aus. Aber, sagen wir mal, bis auf das Schwimmen haben wir eine hohe Deckungsgleichheit mit Trainingsmitteln, was jetzt Triathlon angeht. Das Schwimmen fällt, sagen wir mal, aus orthopädischer Sicht manchen Langläufern sehr, sehr schwer, weil man muss sich vorstellen, diese Schubarbeit, die passiert hauptsächlich von Schulterhöhe abwärts. Das heißt, der Skilangläufer und Skilangläuferin haben chronisch fast Probleme, ihren Arm über den Kopf zu heben. Also dort in die Streckung zu kommen, ist nahezu unmöglich.
Der technischen Bewegung geschuldet im Training, ne?
Ja, einfach weil wir so viele Wiederholungszahlen von der Schulter abwärts haben und ganz, ganz wenig über der Schulter passiert, macht es das mit der Wasserlage natürlich nicht unbedingt einfacher, wenn du den Arm nicht über den Kopf bekommst und dort eine gewisse Strecke eben zurücklegen kannst. Wir bauen es als alternatives Trainingsmittel ein, aber Leute, die gewinnbringend schwimmen können, sind eher unterrepräsentiert.
Schade eigentlich.
Ja.
Okay, ja, das fand ich auch so spannend schon, als ich mich vorbereitet habe auf die heutige Folge, da zu wissen, wie ihr den Sommer so nutzt. Das ergibt ja total Sinn. Was ich auch total interessant fand, wie du sagtest, dass ihr Bergläufe macht, aber das gestaltet sich ja auch von der Belastung anders, ne? Weil ich weiß, also aus eigener Erfahrung, wenn ich jetzt Bergläufe habe zum Beispiel, dann ist das viel, um die VO2 Max zu schulen und um da in Tempobereiche reinzukommen, die ich normalerweise vor allem über die Mitteldistanz gar nicht erreiche, aber eben die Tempohärte zu schaffen. Das ist ja bei euch was ganz anderes.
Würde ich gar nicht so sagen. Also nee? für uns ist es ja auch in dem Sinne ein unspezifisches Training.
Mhm.
Weil für uns sind ja Laufgeschwindigkeiten auf Flachpassagen sind ja total egal. Also wir müssen nicht in der Lage sein, schnell in der Ebene zu laufen. Das heißt, wir nutzen gerade Stockläufe, weil wir dann halt den Oberkörper noch dabei haben, der für uns halt interessant ist, nutzen wir sehr, sehr gerne für VO2-Max-Einheiten tatsächlich. Also da sind wir super nah an euch dran, weil über die hohe Muskelaktivität im ganzen Körper du hast keine Gleitphasen, sondern bist zu 100% für deinen Vortrieb verantwortlich, erreicht man sehr, sehr hohe Sauerstoffumsätze beziehungsweise auch sehr, sehr hohe Herzfrequenzen und da glaube ich, also sind wir sogar noch losgelöster vom Profil. Also wir können so anstrengend, also da ist die Prämisse dann auch manchmal so anstrengend wie möglich, wohingegen es beim Laufen ja dann doch immer noch einen Übertrag, zumindest für technische Parameter, auf die flache Strecke haben muss. Also es kann nicht nur steil und anstrengend sein, sondern man muss ja auch ein bisschen ins Laufen kommen. Und bei uns ist das tatsächlich total egal. Also man kann dort, je steiler, je anstrengender, desto besser. Ganz einfach. Und dann von den VO2 Max Programmen sind wir da, glaube ich, auch super ähnlich. Also 4 Minuten, 6 Minuten, intermittierend, alles mit dabei.
Okay, gut, dann hatte ich das falsch verstanden. Aber ja, das finde ich wahnsinnig interessant, wie dann eben die Sommertrainingsgestaltung da so aussieht. Du hast gerade schon gesagt, vor allem die Stockläufe sind für euch dann spannend, um den Oberkörper mehr ins Spiel zu bringen. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, um, glaube ich, überzuleiten, warum es denn für Triathleten auch sinnvoll ist, im Winter mal Skilanglauf zu machen als Alternativsport. Weil zumindest alle Triathleten, die das ein, zwei Mal mindestens gemacht haben, wissen, es ist ein sehr beinlastiger Sport, den wir da betreiben. Also abgesehen vom Schwimmen, wo man als gekonnter, in Anführungszeichen, Triathlet schön viel Schleppbeine schwimmt, haben die doch immer ganz gut zu tun, spätestens ab der zweiten Disziplin. Und es ist aber grundsätzlich, wenn wir in der Lage sind, den Arm auch über die Schulter rüber zu bringen, neben den Kopf, für uns auch allein für die Wasserlage sehr förderlich, den Oberkörper hier und da mal ein bisschen zu schulen. Und damit würde ich ganz gerne wieder nicht abgeben. Wir müssen gar nicht direkt über die Rumpfstabilität sprechen, aber vielleicht kannst du einleiten und schon mal in ganz kurzer Art und Weise sagen, warum du sagst, dass es sinnvoll ist, als Triathlet auch mal Skilanglauf zu machen.
Ja. Bleiben wir direkt bei den Armen. Also in abgespeckten Bewegungsamplitude, also in einem Bewegungsausmaß, dass Skilanglauf jetzt nicht die Überkopfphase halt mit dabei hat, sind in der Abwärtsbewegung, also in der Schubbewegung, sind alle Muskeln beteiligt, die auch bei einem Kraulzug am Körper entlang beteiligt sind. In einem kleineren Bewegungsausmaß natürlich, weil wir halt nicht horizontal über den Schnee fliegen, sondern dann doch vertikal einfach auf den Skiern stehen, im Idealfall. Deswegen ist es alleine von der Muskelbeteiligung sinnvoll, im Winter dort Skilanglauf zu machen. Das Training oder die Gewöhnung der Arm- und Oberkörpermuskulatur an Ausdauerbelastung, das braucht immens Zeit. Also rein physiologisch gesehen, um vielleicht nochmal so ein bisschen auszuholen, ist die Oberkörpermuskulatur eher schnellkräftig und laktatproduzierend und die Beinmuskulatur ist aerob, ist in der Lage, viel Laktat zu verstoffwechseln. Und wenn man jetzt aber die Armmuskulatur natürlich für längere Ausdauerbelastungen verantwortlich machen möchte, dann muss man das in einer geringen Intensität über längere Dauer halt trainieren. Und da hilft dann eben entweder im Winter für die Triathleten Kacheln zählen, auch im schön warmen Schwimmbad, was ja manchmal ganz nett ist, aber geht natürlich genauso an der frischen Luft im Schnee mit Skilangläufern. Und je nachdem, ob man dann eine isolierte Aktivität wählt, wie den Doppelstockschub, oder auch, wenn man jetzt an Skating denkt oder an Diagonalschritt in der klassischen Technik, abgesehen von der steten Oberkörperbeteiligung hat man immer eine Ganzkörperaktivität, was einfach einen hohen Sauerstoffumsatz generiert und das Training sehr, 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 sehr effektiv macht. Kann natürlich auch dazu führen, dass die Herzfrequenzen mal ein bisschen höher sind. Das haben wir auch zu Beginn unserer Langlaufkarriere im Skilager festgestellt. Ich glaube, das war somit das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe. Und es hat auch jetzt, um so ein bisschen den eigenen Werdegang von einem Nicht-Langläufer zum Langlauftrainer, also es hat mich definitiv 2 bis 3 Jahre gedauert, um in einem sauberen GA-Bereich langlaufen zu können. Weil das einfach so, also für mich aus den Spielsportarten kommend und immer, ja, laufen gerne, aber der Oberkörper hat halt nichts mit Ausdauer zu tun bis dato. Und das hat es dann, das hat halt einfach Zeit gebraucht. Und ich merke es auch jetzt noch bei den jüngeren Athleten und Athletinnen, die zu mir in die Gruppe kommen, im Alter von 18, die brauchen ihre, auch genauso, bis man dort irgendwie signifikante Fortschritte erzielt, auf dieser aeroben Seite des Oberkörpers, dass man das der Muskulatur halt beibringt. Das dauert seine 2 bis 3 Jahre, bis man dort eigentlich wirklich signifikante Verbesserungen feststellt. Und das, je länger man eben in diese Wirkrichtung arbeitet, desto besser natürlich. Und da bietet der Skilanglauf eben mal eine Abwechslung zum reinen Schwimmen. Was jetzt zum Beispiel auch im Krafttraining über die Ski-Ergs ja genauso funktioniert. Also haben manche Fitnessstudios dort gleiche Bewegung, nur auf dem Oberkörper umgemünzt, hat man sogar noch Leistung mit dabei, kann man sich wunderbar ein Trainingsprogramm zusammenschreiben.
Nur Doppelstockschub da an dem Ding.
Richtig.
Ja, das kennen wahrscheinlich einige. Das fand ich auch immer im Winter ganz gut ergänzend zum Schwimmtraining. Dass man sich da ein bisschen mit der Schwimmmuskulatur auseinandersetzt an Land.
Genau. Du hattest das Thema Rumpfstabilität schon mit drin. Durch, sagen wir mal, die angesprochenen Freiheitsgrade, also jeder Arm kann ja unterschiedlich vom anderen in allen möglichen Richtungen irgendeine Bewegung ausführen. Das heißt, im Rumpf und im Körper, was ich oftmals als Zentrum halt der Bewegung beschreibe, weil wir natürlich Körperschwerpunkte auch während dem Gleiten von einem Bein auf das andere irgendwie übertragen müssen, das läuft dann alles im Rumpf irgendwo zusammen. Man hat alleinig im Doppelstockschub hat man nur eine Bewegungsrichtung und das ist halt die Frontale. Also du klappst mit dem Oberkörper gleichzeitig auf beide Arme drauf und hast eine Bewegungsebene. Aber ansonsten, bei allen anderen Techniken kommen da ganz, ganz viele verschiedene Bewegungsebenen mit dazu und ganz verschiedene auch in der Bewegung unterschiedliche zeitlichen Abläufe von Kraftimpulsen. Also die Arme drücken manchmal länger als die Beine oder andersrum. Man hat beispielsweise in Flachpassagen, wenn man jetzt im Skating unterwegs ist, hat man auf jeden zweiten Beinabdruck einen Doppelstockschub. Das ist der sogenannte Pendel. Da muss man einmal, hat man einen isolierten Beinabdruck, einmal hat man einen Abdruck bestehend aus einem Doppelstockschub plus einem Beinabdruck. Also das sind ganz, ganz verschiedene und sehr abwechslungsreiche Eindrücke, die immer wieder im Rumpf zusammenlaufen und der dort eben sehr komplex zusammenarbeiten muss, dass am Ende Vortrieb aus dieser Bewegung entsteht. Dazu kommt natürlich noch in der Natur das unebene Geläuf, was es zusätzlich für eine Beinachsenstabilität oder andersrum gesagt, eine Beinachsenstabilität ist unbedingt erforderlich, dass man überhaupt ins Gleiten kommt. Ansonsten klappt diese ganze Gewichtsverlagerung von Abdruckbein auf Gleitbein nicht, wenn man permanent das Knie zum Beispiel in die Mitte kollabieren lässt. Dann steht man super schnell auf der Kante vom Ski und der Belastungswechsel funktioniert nicht. Somit hat Skilanglauf nicht nur ein abwechslungsreiches Profil für die Rumpfmuskulatur, sondern auch für die Beinmuskulatur. Und da sind tatsächlich, soweit ich weiß, auch so Innervierungsmuster in der Beinmuskulatur sind auch noch gar nicht so geklärt im Skilanglauf. Also welche Muskeln zu welcher Zeit aktiv sind, damit man stabil auf dem Ski stehen kann. Gibt ein paar Ideen, aber so richtig konnte es meines Wissens bislang noch niemand nachweisen, was da jetzt alles beteiligt ist. Fakt ist, es ist sehr, sehr wackelig. Du hast unterschiedliche Gleitbedingungen. Du stehst auf einem 4 cm breiten Ski. 4 bis 5 cm. Also da hast du schon sehr, sehr große Anforderungen an Gleichgewicht, Koordination, gepaart mit muskulärer Anstrengung.
Also wenn man so will, ist es zumindest für uns Triathleten, deswegen sprechen wir auch heute, ein ziemlich gutes Rundum-Paket, um den Körper nochmal zusätzlich zu fördern, ne, beziehungsweise zusätzlich zu unterstützen für all das, was er dann im Wettkampf spätestens so zu erledigen hat, um da stabiler und auch gesünder durchzukommen.
Ja, sehr.
Das ist interessant.
Das Ganze bringt natürlich eine gewisse Trainingsintensität mit sich. Also alles, was komplex ist, alles, was wackelig ist, alles, was sehr, sehr viel Muskelaktivität mit sich bringt, spiegelt sich natürlich auch irgendwo in der Trainingsintensität wieder. Und da hatte ich ja vorher schon gesagt, für mich hat es eine Weile gedauert, bis ich wirklich im GA1 langlaufen konnte. Das ist, denke ich, ganz wichtig mitzugeben. Dann auch in der praktischen Handhabung. Es wird für die meisten, wahrscheinlich, wenn nicht für alle, wird es sehr, sehr anstrengend sein und nicht vergleichbar sein mit einem lockeren Training auf dem Rad oder zu Fuß oder im Schwimmbecken. Das, was man halt gewöhnt ist. Also da hat halt das Ausdauertraining auch einfach einen lokalen Reiz, also die Zielmuskulatur arbeitet sehr spezifisch beim Laufen, beim Radfahren, beim Schwimmen und alles, was jetzt neu ist, wird halt erstmal sehr, sehr anstrengend sein. Und das, denke ich, sollte man bei der nachfolgenden jetzt Betrachtung, wie können denn Trainingspläne aussehen, was ist denn wichtig, darauf zu achten. Also das sollte man immer irgendwie ein bisschen im Hinterkopf behalten, ohne dass ich es jetzt dauernd sagen will, dass Skilanglaufen wahrscheinlich anstrengend ist.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, selbst ich habe das ehrlich gesagt bis zu dem Zeitpunkt jetzt vernachlässigt und auch verdrängt, dass als ich selber mal Skilanglauf gemacht habe, das natürlich auch, wenn du langsam unterwegs bist, deutlich anstrengender ist, als wenn du jetzt so einen G1-Lauf einfach machst. Ja. Und so stupide gleichmäßig läufst. Das ist schon wichtig zu berücksichtigen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass eben doch jedes Jahr die Fragen kommen, wie kann ich es denn machen, mein Training zeitweise auf die Loipe zu übertragen und so.
Ja, also ich hatte da selber auch eine eindrückliche Erfahrung. ich bin mal im Winter bin ich mit dem Fahrrad zur Loipe gefahren und habe dort dann halt mein Langlauftraining gemacht. Das war über Mittag, spontan, Wetter war schön, habe ich mir gedacht, ah ja, gehst noch ein bisschen langlaufen. Bin dann ohne Mittagessen los, einfach nur kurz einen kleinen Obstriegel, kleine Obstschnitte im Handgepäck dabei gehabt und bin auf die Langläufer. Wetter war traumhaft und ich habe mich da ein bisschen, was heißt, treiben lassen und war viel zu lange unterwegs für das, was ich an Verpflegung dabei hatte. Und bin demnach, ja, also 5 Kilometer vorm Ziel, also was heißt 5 Kilometer vor meinem Fahrrad, war der Ofen aus. Also ich habe die Arme nicht mehr hochbekommen, ich bin nur noch von einem Fuß auf den anderen gefallen. Alles, was mal Abfahrt war, hat sich irgendwie angefühlt wie ein Berg. Und ich habe ewig gebraucht und war richtig leer. Dann komme ich an meinem Fahrrad an und es waren noch so 5 Kilometer nach Hause. Und ich setze mich auf mein Fahrrad und trete in die Kurbel rein, als hätte ich davor keinen Sport gemacht. Einfach, weil die Bewegungsachse, also die Bewegungsrichtung ist beim Fahrrad ganz klar vorgegeben. Die Bewegungsökonomie ist viel, viel besser. Viel, viel mehr meiner eingesetzten Kraft kommt tatsächlich beim Vortrieb an. Und ich bin nach Hause gefahren, als hätte ich davor nichts gemacht. Und dieser Wechsel zwischen den Sportarten, das habe ich davor, also im Langlaufen war ich komplett grau, ging gar nichts mehr. Und dann 5 Minuten später sitze ich im Sattel und denke mir so, oh ja, okay, dann jetzt gemütlich nach Hause pedalieren. Also das hat wunderbar funktioniert, bestätigt aber einfach nur wieder diese Komplexität der Anforderungen und dass man dann wirklich ein bisschen in sich reinhören muss und sagen muss oder ehrlich zu sich sein muss, dass das Ganze wahrscheinlich doch einfach ein bisschen anstrengender ist, gerade in einem ungeübten oder neuen Zustand, wie wenn man jetzt zu Fuß auf dem Rad oder im Schwimmbecken unterwegs ist.
Ja. Also sind die Triathlon-Disziplinen ja nur wirklich simpel, was den Bewegungsablauf betrifft. Aber das ist doch eine gute Überleitung. Wie gesagt, vor dem Gesichtspunkt, dass es einfach wichtig ist zu berücksichtigen, wenn man jetzt Interesse hat, das Triathlon-Training zwischenzeitlich durch Skilanglauf-Training zu ersetzen, dass das ein deutlich intensiverer Sport ist aufgrund seiner Komplexität in alle möglichen Richtungen. Wie kann man es denn aber anstellen?
Also in erster Linie würde ich sagen, oder was heißt die, oder um erstmal die Rahmenbedingungen klar zu machen, also es ist Übergangsperiode, ihr seid im Skiurlaub, also es soll ja auch Spaß machen. Deswegen am besten irgendwie halt einen kalten, knackigen, sonnigen Wintertag aussuchen. Dieses ganze Rumgestapfe in tiefen Bedingungen und der Schnee, wenn es noch Schnee ist, oder das Wasser läuft dir in Langlaufschuh irgendwie rein, so das macht keinen Spaß, ist dann vor dem Hintergrund, dass es ja ergänzendes Training sein soll, halt auch einfach nicht zielführend. Dann sollte Verpflegung ist ein Thema, durch die Ganzkörperbeteiligung, vor allem durch die Oberkörperbeteiligung werden dort mehr Kohlenhydrate verbraucht, und zwar in einem erheblichen Ausmaß. Und um da vielleicht nochmal kurz eine Zahl reinzuschmeißen, so unsere Langlaufprofis, die sind im GA-Bereich mit 80 bis 100 Gramm pro Stunde unterwegs. Das ist, also kannst du mich gerne berichtigen, aber das ist ungefähr das Doppelte als das, was man auf dem Fahrrad im GA1-Bereich vielleicht.
Ach so, G1, ja. Aber gerade im Wettkampf sprechen wir ja mittlerweile auch schon von 80 bis 120 Gramm.
Ja, und da sind wir dann halt bei 300. Ja.
Okay, zurück zu G1.
Ja, yes. Nehmen was zu essen mit, also wirklich.
Mehr als eine Obstschnitte.
Einfach, genau, mehr als eine Obstschnitte. Macht einfach mehr Spaß, wenn man noch Energie hat nach einer halben Stunde und nicht einfach in den Stöcken drin hängt. Das vielleicht als Rahmenbedingungen, wo Skilanglauf tatsächlich sinnvoll und vor allem spaßbetont eingesetzt werden kann. Dann die Abfahrten auf den dünnen Latten birgen schon ein gewisses Verletzungsrisiko. Vorteil ist, man fällt auf dem Schnee halt relativ leicht. Also da passiert nicht großartig was. Es gibt sehr wenige ernsthafte Langlaufverletzungen. Das heißt, da muss man sich jetzt nicht unbedingt Sorgen machen. Aber gerade die Abfahrten können oder birgen die größten Risiken. Das heißt, da auch ein bisschen gucken, ja, was bietet denn das Langlaufnetz in meiner Umgebung, um zu sagen, das sind jetzt vielleicht meine Strecken, die ich am Anfang laufen möchte oder nicht. Für Leute, die das erste Mal oder im Winterurlaub, du hattest vorher ein Szenario skizziert, dass man für 1 bis 2 Wochen irgendwo im Winterurlaub ist, nicht unmittelbar in den Bergen wohnt und deswegen nicht permanent darauf zugreifen kann. Würde ich ganz streberhaft einfach auch mal mit einem Kurs anfangen. Wer da dran kein Interesse oder was heißt keinen Spaß hat und sich das selber ein bisschen erarbeiten und aneignen möchte, auf jeden Fall einfach im Sportgeschäft Material ausleihen. Es reicht vollkommen. Plus man kriegt noch ein bisschen Wachsservice, dass der Ski auch läuft. Da muss man sich noch zusätzlich in das Thema einarbeiten, was eine eigene Wissenschaft ist für sich. Und es macht überhaupt keinen Spaß, wenn der Ski nicht läuft oder wenn man selber dafür verantwortlich ist, dass er nicht läuft. Deswegen gerne Material ausleihen, lasst die Profis ran, können da wenigstens auf die schimpfen, wenn er nicht läuft. Deswegen, ja, da das als Umstände, wo man sagt, hier einmal Skilanglauf, vielleicht zweimal ausprobieren wollen in der Woche. Von der Häufigkeit, wenn es Spaß macht und wenn jetzt auch kein anderes Training dadurch gefährdet wird. Also A, von der Anstrengung und B, Regenerationszeiten, man hat eine gewisse Leistungsvorgabe für seine Intervalle und so weiter und so fort, die man vielleicht in der Woche noch laufen möchte. Da würde ich empfehlen, das Langlaufen eher nach der Haupteinheit zu machen, in der Woche, also in der Woche platzieren. Macht die Einheiten, die euch wichtig sind, die euch in der Spezifik für das, was ihr trainiert, im Triathlon weiterbringen und das Langlaufen danach, dann kann man, also dann ist es in Anführungsstrichen egal, kann sich diesem Spaßgedanken einfach hingeben und hat nicht noch ein Leistungsziel im Skilanglauf, weil dort wird man genug zu tun haben, eben mit all dem Gleichgewicht und mit den neuen Bewegungsformen. In der Woche eher hinter den Haupteinheiten platzieren. Dann würde ich auch alleine aus wettertechnischer Sicht am Vormittag starten. Da ist die Loipe am besten. Dort ist es noch kalt, gefroren, man hat einen ebenen Untergrund, man hat wenig Spuren vor sich und so weiter. Also nicht am Nachmittag noch irgendwie zum Auslaufen oder sowas. auf dem ungeliebten, oder was heißt nicht ungeliebt, aber ungeübten Trainingsmittel nach der Einheit oder nach der Vormittagseinheit am Nachmittag noch auf die Loipe gehen, sondern nehmt euch einen spezifischen Tag dafür raus, einer, der auch von der Intensität halt ein bisschen höher sein darf, darf es GA2-Anteil haben, darf es vielleicht sogar Richtung Schwelle gehen, aber alles mit dem Ziel, eine Ausdauereinheit zu machen. Also wenn man nicht regelmäßig auf Langläufern steht und das perfektionieren kann, sondern das für ein, zwei Wochen immer mal wieder sporadisch ausprobieren kann, dann würde ich das alleine auf Ausdauereinheiten beschränken. Also keine spezifischen Intervallprogramme versuchen oder so. Das macht das Gelände für euch. Da versucht da einfach ein GA2-Training irgendwie, wenn das in die Woche passt, einzubauen. Und dann ist man da gut beraten. Vom Material, vielleicht das noch als Anmerkung, im Skating kommt man halt immer voran und es ist wachstechnisch nicht so aufwendig wie das Klassische. Das heißt, das ist auch die sichere Variante. Wenn man das kann, wenn man sich dort Skating-Material ausleiht, statt jetzt den perfekten Klasse-Ski irgendwie zu suchen. Da kommen dann viele, ja, was heißt, für den kurzen Zeitraum einfach unnötige Anforderungen auf einen zu. Deswegen macht es euch einfach, nimmt Skating-Material und dann kann man dann ein bisschen gemütlich über die Loipe wackeln.
Okay, also ich ziehe erstmal den aus meiner Sicht wichtigsten Punkt aus dem, was du gerade gesagt hast, heraus, dass wir erstmal Intensitätsprogramm einer Triathlon-Einheit, sprich also sagen wir mal Rad- oder Laufeinheit, die man vielleicht ersetzen möchte, ne, komplett vernachlässigt. Also und selbst wenn da steht irgendwie 3x15 G2 und man denkt im ersten Moment, klasse, das ist doch ideal, das übertrage ich auf die Loipe und dann geht er ab, kann man einfach mal komplett unberücksichtigt lassen, weil man aufgrund dieser Komplexitäten, jetzt wiederhole ich mich an der Stelle, aber ich glaube, es ist trotzdem okay, das zu tun, schon gefordert bin. Also mein ganzes System, Körper hat sowieso zu tun, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ist auch eine Frage an dich, so mit welcher Dauer, angenommen, ich habe wirklich mit Skilanglauf vorher gar nichts am Hut gehabt, stelle mich aber zumindest was auf den Skiern stehen und mich auf Skiern fortbewegen betrifft, relativ gut an. Mit welchem Umfang starte ich denn da, also zeitlich betrachtet?
Da würde ich mich auch an die, was heißt Vorgaben vom spezifischen Trainingsplan halten, eher ein bisschen drunter bleiben. Also wenn man jetzt gewohnt ist, irgendwie aus einer Trainingswoche, man hat einen Wochenumfang von 10 bis 15 Stunden, das heißt, man hat Trainingseinheiten, die eine Stunde, anderthalb maximal, oder die langen Einheiten dann 2 bis 2,5 Stunden gehen, da würde ich auf jeden Fall dabei bleiben. Also nichts Ungewohntes und schon lang nichts, was über der Spezifik liegt. Und vielleicht auch nicht direkt die 2,5 Stunden. Also gerade, um da nochmal den Energieumsatz reinzubringen, so das wird einfach sehr, sehr schwer zu verpflegen sein, sodass ihr einfach nur Einbußen für die nächsten Tage habt. Das heißt, eine Stunde, Stunde 30, das, was an dem Tag passieren soll in einer anderen Sportart, und auch sich nicht zu schade zu sein, einfach Pausen zu machen.
Und angenommen, ich bin schon super erfahren im Skilanglauf, keine Ahnung, einige, das haben wir im Studium auch erlebt, je nachdem, woher man kam, kamen sogar eher aus dem Wintersport als irgendwie aus dem Handball, Fußball, Schwimmen oder so, weil sie aus einer anderen Region stammen und haben irgendwann das Triathlon-Training für sie entdeckt, wissen aber Skilanglauf im Winter ganz gut einzusetzen, haben also entsprechend auch die, im besten Fall die Grundlagenausdauer, auch mal G1-Läufe wirklich zu machen. Da jetzt so aus meiner Sicht mit die spannendste Frage, wie es mir gelingt, bleiben wir mal bei der Einheit, die ich vorhin angesprochen habe, und vielleicht können wir noch eine zweite dazu nehmen, wo man im Laufen oder im Radfahren, ist mir an erster Stelle erstmal egal, musst du gleich sagen, inwiefern man da unterscheiden muss hinsichtlich der Übertragung. Wir haben jetzt so eine G2-Einheit, beispielsweise mit Warm-up im Laufen, sag ich mal, 3 bis 4 mal 10 Minuten, G2, dazwischen so 8 Minuten Pause und Cooldown. Die Einheit geht im Laufen, sag ich mal, so 1,5 Stunden. Wie gelingt es mir als Erfahrene, das zu übertragen?
Genau, grundlegend unterscheiden sich natürlich der Aufbau der Einheiten auf dem Langläufer überhaupt nicht. Also es gibt genauso eine Einlaufphase, den Hauptteil und das Cooldown. Das Einzige, was man vielleicht sagen muss, ist halt im Winter, wenn man langläuft, ist halt wirklich die Gefahr des tatsächlichen Cooldowns, was Körperkerntemperatur angeht, ist gegeben, gerade wenn man halt geschwitzt hat. Deswegen da ganz klar, sobald man friert, ist es vorbei. Also dann ist die Einheit vorbei oder abzubrechen. Dann wird man einfach nur krank. Und ob man dann jetzt noch die Viertelstunde ausläuft oder den extensiven Teil drauf hat, das ist unter der Berücksichtigung, dass es ergänzend sein soll und in der Übergangsperiode stattfindet, so, das ist es einfach nicht wert.
Mhm.
Um jetzt zum Hauptteil zurückzukommen, also wenn man geübt ist, wenn man in der Lage ist, GA1 zu fahren oder zu laufen im Skilanglauf, dann sind natürlich Umfänge Richtung 2 Stunden, 2,5 Stunden, je nach Streckenprofil, möglich mit einer überdachten Verpflegung. Also dann muss man schon auch wirklich was dabei haben. Da reichen die körpereigenen Speicher nicht dazu. Da muss man extern Kohlenhydrate zuführen. Was einfach sehr, sehr wichtig ist, die Kälte potenziert das Ganze nochmal ein bisschen, den Energieumsatz. Deswegen das berücksichtigen. Auch das Streckenprofil ist dann letztendlich der entscheidende Faktor. Also wenn es viele Berge sind, dann halt ein bisschen kürzer. Wenn es flach ist, kann man gerne länger laufen. Von der Einlaufarbeit bzw. der Gestaltung dann der G2-Anteile bietet sich aus meiner Sicht entweder halt flache Streckenprofile, wo man selber über das Tempo die Intensität steigern kann, oder ein gleichbleibender Anstieg, wo man die Intensität eben über den erhöhten Widerstand, also den Anstieg, generieren kann. Das heißt, dort auch eben gucken, wie lang sind in der Umgebung die Anstiege, wo sind meine Flachpassagen, da würde ich das Gelände ein bisschen die Intervalllänge auch bestimmen lassen, weil man kann halt nicht länger, schneller bergauf laufen, wenn der Berg halt nach 5 Minuten vorbei ist, dann war es das halt. Deswegen gerade für so für Anfänger beziehungsweise dann für Anfänger in Intervallformaten, nennen wir es so. Also Fortgeschrittene auf dem Ski, aber Anfänger in spezifischen Intervallen auf dem Ski. Gleichbleibendes Terrain, dass man sich mit der Intensitätssteuerung einfach leichter tut. Auch da bleibt beim intensiven Anteil von der Spezifik 15, 20 Minuten als Einstieg wunderbar. Wenn ihr merkt, da geht mehr, gerne steigern, aber in einem gesunden Maß. Also nicht gleich verdoppeln, sondern mal 5 Minuten, 10 Minuten länger etc., bis man vielleicht bei 45 Minuten ist.
Okay. Wir haben einmal über das Szenario gesprochen, dass man jetzt im Winterurlaub ist, und das ist ja erstmal zweitrangig, ob man dann im Winterurlaub ist und schon Erfahrung hat im Skilanglauf oder ob man blutiger Anfänger ist und das eben entsprechend gestaltet, wie du auch schon erklärt hast. Dann gibt es eben auch die Leute, das hatte ich jetzt gerade zumindest mal angeschnitten, die in der Wintersportregion wohnen und da eben das ganze Jahr über sich eigentlich mit Triathlon-Training beschäftigen um dann im Winter immer mal wieder, wahrscheinlich mindestens einmal die Woche, Skilanglauf einzustreuen. Kannst du da ein bisschen konkreter drauf eingehen, wie man so eine, ja, ich glaube, einzelne Trainingswoche gestaltet? Dazu hast du ja schon was gesagt, dass man schon schauen soll, obwohl, korrigiere mich gerne, wenn das für Fortgeschrittene anders aussieht, dass man mit der Skilanglauf-Einheit schon eher guckt, dass man in den zweiten Teil der Trainingswoche geht, ne, um die wichtigen Triathlon-Einheiten zu absolvieren, wie sie im Plan stehen. Inwiefern ergibt es Sinn, sich da eher vielleicht sogar mal mit, ich will jetzt nicht einen Trainingsblock zu beschäftigen, also im Sinne von 4 Wochen und wo wir jetzt 3 Belastungs-, 1 Entlastungswoche haben, aber vielleicht kannst du so über die einzelne Trainingswoche hinaus das mal skizzieren, wie man Skilanglauf regelmäßig einbaut.
Ja, insgesamt oder steht im Vordergrund nochmal die spezifischen Einheiten in den Sportarten für Triathlon sollten absolviert werden können. Die sollten nicht gefährdet werden. Wenn man in der Lage ist, locker zu laufen im Langlauf, dann kann man auch gerne schon vor einer spezifischen Einheit, beispielsweise, wenn man jetzt an eine Trennung Oberkörper-Unterkörper denkt, man hat eine spezifische Laufeinheit, dann spricht da auch nichts dagegen, irgendwie einen Tag vorher den Oberkörper ein bisschen anzustrengen und halt irgendwie nur eine Schubeinheit zu machen. Also da bietet der Skilanglauf ja auch Möglichkeiten, aus der Ganzkörperbewegung rauszugehen und Teilkörperbewegungen zu machen, gerade mit der Spezifik Schub. Können wir oder sogar, um weiterzudenken, auch vielleicht Intervalle oder Intervallformen im Schwimmen in der Schubeinheit zu machen, wenn man möchte. Also das bietet sich durchaus an, gerade wegen der eingesetzten Muskelmasse. Es sind die gleichen. Ihr belastet dort damit eben eure Schwimmmuskulatur. Könnt ihr damit sogar spezifische Schwimmeinheiten bzw. Schwimmbelastungen ersetzen. Über die Woche hinaus, um jetzt Frage zu beantworten, muss man sich schon überlegen, inwieweit passt das Skilanglauftraining zu meinem übergeordneten Ziel. Ist das Ziel gerade einfach nur viel Energieumsatz, sprich vielleicht so eine Art VO2-Max-Block, dann kann man das nach Möglichkeit, also bietet sich Skilanglauf immer an, weil man viel Energie umsetzt. Bis zu 3 Mal pro Woche würde ich das dann schon schauen, dass man das unterbringen kann. Eben mit dem Abstand zu spezifischen Einheiten, die wichtig sind. Hat man das Ziel von einem recht frühen, beziehungsweise gezielten Schwellentraining. Auch da bietet sich meiner Meinung nach Skilanglauf an, weil man überschaubaren Einsatz und auch man muss technisch nicht perfekt laufen, um in den Schwellenbereich zu kommen, sondern das gelingt einem über die Ganzkörperbewegung recht schnell. Dann macht es Sinn, Skilanglauf-Umfänge eher gegen Ende der Woche zu platzieren, wenn man schon ein bisschen energetisch angenockt ist, aber die genaue Intensitätssteuerung in der ersten Hälfte der Woche in den Hauptsportarten Laufen, Radfahren, Schwimmen absolviert hat und man in gröbere, unspezifischere Intervallgestaltung gegen Ende der Woche gehen kann. Da dann halt gucken, dass man sich nicht komplett die Schuhe auszieht gegen Ende der Woche und dann energetisch komplett leer ist. Da sollten dann schon immer mal wieder 1 bis 2 Tage auch zwischen einem Langlauftraining irgendwie liegen, dass man mit der gewohnten Bewegung und auch mit der gewohnten Verpflegung dort sich nicht in ein Energiedefizit bringt. Das ist dann einfach im Sinne des Gesamtkontextes der Trainingsstabilität und Kontinuität im Training, das sollte das Skilanglauftraining auf keinen Fall unterbrechen oder gefährden. Deswegen ist es da schon wichtig, einfach auf sich zu hören, zu gucken, wie sieht denn oder wie sehen meine Energiereserven, wie ist mein Energiestatus da gerade. Und dazu sind die spezifischen oder bekannten Einheiten einfach sehr, sehr wichtig.
Okay, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Ich wollte ziemlich zügig gerade sagen, also man schaue doch bitte auf die Rahmenbedingungen, wie du ja auch in das Thema eingestiegen bist, als es dann hieß, wir übertragen mal Triathlon-Training zeitweise auf Skilanglauf-Training, weil wir ja auch gesagt haben, wir unterscheiden zwischen zwei Szenarien. Die, die irgendwie das ganze Jahr über mit Winterregion wenig am Hut haben und dann eben vielleicht mal 2 Wochen im Winterurlaub sind, für euch da draußen ist es natürlich essentieller, noch die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, dass es dann eben mal für 1-2 Wochen deutlich kälter draußen ist, man sich vielleicht sogar in der Höhe befindet, ne? Alles, was so einen Einfluss auf den Körper hat, zusätzlich zu dieser neuen Bewegung, Skilanglauf, wenn man vor allen Dingen damit einsteigt, im Vergleich zu denen oder im Gegensatz zu denen unter euch, die sowieso in der Wintersportregion wohnen und das vielleicht Jahr für Jahr zumindest kennen, dass es draußen kälter wird, dass eine längere Zeit draußen Schnee liegt und man entsprechend andere Witterungsbedingungen vorfindet, als es zum Beispiel jetzt meistens im Norden Deutschlands so der Fall ist. Also es ist doch nicht ganz so banal, selbst also wenn man sich allein die Rahmenbedingungen anschaut, oder übertreibe ich da?
Nee, also, oder ja, was heißt, die Frage würde ich ein bisschen zurückgeben. Für mich als Trainer ist es natürlich nicht banal. Also das sind schon die Gedanken, die ich mir halt auch in der ganz normalen Trainingsplanung für meine Profiathleten mache. Da ist also Energieverbrauch bzw. Energieumsatz ist halt der limitierende Faktor für mich auch in der Trainingsplanung. Und deswegen, was heißt, ist meine Herangehensweise jetzt für diese zwei Szenarien natürlich genau gleich. Also schaut, dass ihr euch nicht überfordert, dass es immer noch halt Spaß macht und dass es auch für euch als sinnvolle Ergänzung empfunden wird, weil nicht nur, also diese Überzeugung von dem, was man macht und wie man es macht und dass man es macht, das trägt natürlich auch irgendwo mit bei. Also niemand sollte sich jetzt gezwungen fühlen, eben Skilanglauf auszuprobieren, sondern es sollte ja aus einer gewissen Eigenmotivation passieren. Und da weiß ich halt, dass es nicht langfristig ist, wenn man sich mit diesen Einheiten immer komplett plättet und man danach 3 Wochen, oder nicht 3 Wochen, aber 3 Tage eben nicht kann und nicht in die gewünschten Bereiche kommt, dann wird es auch schnell wieder passé sein, dass man sich auf die Langläufe vertraut. Deswegen, es soll ja schon auch sinnvoll sein. Und da kann es sein, dass ich ein bisschen zu, was heißt, detailverliebt bin, was jetzt diese reine Trainerbrille angeht. Aber ja, wir versuchen ja schon auch, was Sinnvolles hier zu produzieren und mit echt und ernst gemeinten Tipps an die Zuhörerschaft einfach rauszugehen. Und da am Ende muss es natürlich jeder für sich selber entscheiden und nicht jeder wird sich 1:1 an die Sachen hier halten, die wir gerade in dem Podcast besprechen, aber einfach nur, dass das Handwerkszeug bei den Sportler und Sportlerinnen liegt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, das jetzt hier so durchzusprechen und die Eventualitäten halt einfach mal zu beleuchten, um zu sagen, ja, das sind auch eure Handlungsmöglichkeiten, wenn ihr merkt, oh, heute ist es aber extrem stumpf, super langsam und auch noch saukalt dazu. Vielleicht kann ich jetzt doch nicht die Stunde 30 machen, die der Philipp in meinem Podcast erzählt hat.
Ja. Ja, finde ich aber auch gut, dass wir das sagen. Ich meine, deswegen bist du ja auch hier, weil du einfach den Blick als Trainer aus dem Skilanglauf kommt, als Trainer zumindest, hier ja mit einbringen kannst und damit auch über Komponenten Bescheid weißt, über die ich jetzt eben bis zu dem Zeitpunkt gerade so gar nicht aufgeklärt war, sage ich mal, oder das gar nicht weiter in Betracht gezogen habe, sondern für mich ganz stumpf die Frage im Raum stand, okay, wenn man das machen kann, wir wissen alle, das geht, wie genau funktioniert das? Und da war für mich natürlich im an allererster Stelle dieser Trainingsaspekt ganz entscheidend, was den Bewegungsablauf betrifft, ne? Und wie man irgendwie die eigene Trainingsform noch unterstützen kann, sehr früh zum, also im Saisonzeitpunkt. Und dass dann natürlich diese Rahmenbedingungen, wie du sie so schön angesprochen hast, bedeutend mit reinspielen, wie gut mir das gelingt und wie erfolgreich ich durch jede einzelne Langlaufeinheit komme, das ist absolut wichtig. Und nicht zu unterschätzen, wie ich finde.
Hast du das Gefühl, dass wir noch ein bisschen zu abstrakt, zu weit weg sind von einer genauen Trainingsgestaltung und dass wir uns zu sehr, was heißt, eine Ebene über dem Trainingsplan befinden? Hättest du gerne noch genauere Anleitungen oder Anweisungen oder genauere Programme oder ja, wäre das zum Beispiel auch was, was man halt irgendwie als Beispiel in die Shownotes packen kann?
Also ich glaube, wenn du uns ein Trainingsbeispiel geben könntest, das wäre cool. Wie so ein Programm aussehen könnte für jemanden, der zumindest schon mal auf Skilangläufern stand.
Ja.
Das wäre, glaube ich, gut und das können wir dann beispielsweise auch nochmal abgetippt in die Shownotes packen, ja.
Wie das dann in der Woche aussieht.
Ja, zum Beispiel. Oder weil wir ja vorhin auch schon darüber gesprochen haben, wir nehmen eine Rad- oder eine Laufeinheit mit G2-Intervallen, wie das denn bei euch zum Beispiel wäre, wenn man so ein strukturiertes Training vorfindet.
Mhm. Okay, dann nehmen wir eine Einheit, 15 Minuten, 15 bis 20 Minuten Warmlaufen, dasselbe fürs Cooldown hinten drauf, das heißt ungefähr eine halbe Stunde und dann hätten wir eine knappe Stunde Zeit für einen Hauptteil, was G2-Intervalle sein könnten. Mit Pausenzeit kann man dann natürlich, jetzt machen wir es einfach, 3x15 Minuten irgendwie G2-Anteil, 45 Minuten plus 5 Minuten Pause, wo man das gezielte Gegenteil davon macht und wieder runterkommt und langsam läuft. Wobei jetzt 15 Minuten am Stück schon einfach in dieses fortgeschrittenen Profil reinpasst. Und deswegen einfach in dieses Szenario fällt, ich bin regelmäßig oder ich habe regelmäßig Zugriff auf Skilanglauftraining. Das heißt, fortgeschrittenen Programm, um es klar zu machen. Da 3x15 Minuten, 10 bis 15 Minuten, 5 Minuten Pause und wieder in den G2-Anteil rein. Gucken, gleichmäßige Strecke, entweder flach oder auch gleichmäßig am Berg. Geht genauso, wenn man mit der Abfahrt vertraut ist. Und auch schnell dort wieder zum Startpunkt kommt, weil man möchte ja schon ein bisschen Zeiten vergleichen, kennt man ja. Da sind wir alle gleich. Das wäre jetzt konkret eine Einheit, die eine Stunde bis Stunde 30 geht.
Und da geht man dann, das ist auch ein Punkt, über den haben wir gar nicht weiter gesprochen, aber wir können den aufgrund der fortgeschrittenen Zeit zumindest an der Stelle kurz anreißen. Was jetzt diese Trainingsbereiche betrifft, also wenn wir zum Beispiel von G2 sprechen die ganze Zeit,
ja.
Geht ihr herzfrequenzgesteuert vor?
Ja, anderes bleibt uns nicht übrig.
Ja.
Also wir können mit den unterschiedlichen Schneebedingungen können wir nicht auf Geschwindigkeit gehen. Wir mit den unterschiedlichen, beziehungsweise wenn Geschwindigkeit raus ist, ist demnach auch Strecke und Zeit raus als Trainingssteuerungstool. Also ja, wir können uns eine Strecke vornehmen von A nach B, aber kann gut sein, dass die an drei unterschiedlichen Tagen, je nach Wetter, auch einfach drei unterschiedliche Zeiten, demnach drei unterschiedliche Geschwindigkeit, Leistung etc. einfach mit sich bringt. Deswegen Pulsgurt, ganz wichtig, um eure Trainingsbereiche einzuhalten. Und dann ist das euer Steuerungstool.
Okay, super.
Ist gut, dass du es nochmal angesprochen hast.
Ja, hat sich vorher an sich ja nicht ergeben, obwohl wir schon von G2 sprachen, aber ja, vor dem Hintergrund, dass du auch mehrmals betont hast, dass es eine Einheit ist für Fortgeschrittene, ne, die wirklich G1 auf den Skiern auch fahren können, ist es mit dem Pulsgurt, glaube ich, dann so eine Sache der Selbstverständlichkeit, behaupte ich mal so ganz abgehoben, dass man den sich dann anlegt oder zumindest irgendeine andere Möglichkeit hat, den Puls zu messen, um das entsprechend zu steuern.
Genau.
Ja. Okay, das heißt, die G2-Bereiche, die bleiben bei euch, egal wie die äußeren Gegebenheiten sind. Und dann zählt eben das, in welche Belastung sie gegangen sind.
Genau. Unter Umständen, wenn es halt mal warm und tief ist, ist es dann vielleicht näher an einem K3-Training dran als an einem G2-Training, weil man sehr lange und sehr langsam mit viel Widerstand unterwegs ist. Aber wir hoffen alle auf die schönen Wintertage mit gefrorener und harter Loipe.
Unbedingt, das sei euch sehr gewünscht. Fantastisch. Also aus meiner Sicht haben wir alles Wichtige, was man braucht, um zeitweise zumindest Triathlon-Training auf die Loipe übertragen zu können, besprochen. Gibt es für dich noch abschließende Worte oder hast du vielleicht doch noch einzelne Bereiche hinzuzufügen, bei denen du sagst, das ist jetzt unverzichtbar, das zumindest mal erwähnt zu haben?
Nee, also die wichtigsten Punkte sind tatsächlich für mich der Spaß und die Freiwilligkeit, dass man sich damit auseinandersetzen soll oder auseinandersetzen kann, sich in der freien Natur in wunderschöner Landschaft einfach auf dem Ski zu bewegen, dass der Energieumsatz berücksichtigt wird, dass das einfach ein Ticken anstrengender ist als das, was man sonst über das ganze Trainingsjahr macht, und dass die Trainingssteuerung einfach per Herzfrequenz funktioniert. Das wären so die drei Key-Faktoren, die zum Gelingen einer Einheit auf dem Skilanglauf einfach unverzichtbar sind.
Okay. Super. Danke, Philipp.
Sehr gerne.
Da haben wir richtig viel Input geliefert, beziehungsweise du vor allem. Danke, dass ich so viel nachfragen durfte. Ich hoffe, wir konnten so richtig vollumfänglich mal diese Übertragung Triathlon auf Skilanglauf beleuchten und auch darstellen, weil ich auf jeden Fall aus der Folge heute mitnehme, dass das alles deutlich komplexer ist, ohne dass es jetzt ja abschrecken soll. Ne? Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall hilfreich, die Rahmenbedingungen nochmal abzuklopfen, sich damit auseinanderzusetzen, dass gegebenenfalls die Bedingungen draußen dann anders sind, als man das von zu Hause kennt. Da zählen verschiedene Aspekte mal mit rein. Und dann schließe ich mich dir an, dass es vor allen Dingen Spaß machen soll. Ansonsten wäre es sehr schade.
Ja, vielen, vielen Dank, Jule.
Ja, gerne. Ich bin gespannt, inwiefern wir irgendwann mal wieder die Möglichkeit haben, entweder dieses Thema auszubauen oder vielleicht einen anderen Übertrag aus dem Wintersport auf den Triathlon zu finden. Aber ansonsten super cool, dass es jetzt endlich soweit war, dass wir uns diesem Thema mal widmen konnten, nachdem so viele Jahre immer gefragt wird. Und ich hoffe für euch da draußen an den Empfangsgeräten, wie Björn immer so schön sagt, war es für euch auch eindrucksvoll, erkenntnisreich und hilfreich, um euch vielleicht damit auseinanderzusetzen, mal einen Skiurlaub zu planen, oder vielleicht wird sogar das Trainingslager in den Schnee verlegt. Das wäre auch noch was, worüber man dann mal sprechen könnte an anderer Stelle. Und
da machen wir eine gesonderte Folge zu.
Genau, Klassiker. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, habt ganz viel Spaß im Training, bleibt gesund, bleibt motiviert, behaltet euer Ziel für die nächste Saison im Blick und dann bis ganz bald. Danke, Philipp, bis dann.
Tschö. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. Chest, find it hard to breathe. Stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion.
Schimpi.